was ich einfach noch sagen will, zu Kronzeugen und zu Verrätern, dass wir beim Umgang mit diesen ehemaligen Genossen und Genossen unsere eigenen Fehler im Auge behalten sollten. Dass wir, um diese Sachen zu verarbeiten, immer wieder auch überlegen sollen, haben wir Leute überfordert, haben wir uns unsolidarisch verhalten, sind wir vielleicht selbst auf großmäulige Typen reingefallen oder sind unsere Strukturen vielleicht so scheiße, dass wir anhand unserer Strukturen Leute dazu nicht gebracht haben, aber halt Mitschuld haben. Und Verrat ist auch nie ganz ausrottbar, der Glaube, dass es da eine Patentlösung gibt. Schwebt zwar oft im Raum, aber ich glaube, das ist falsch, weil in die Köpfe einzelner Leute kann man letztlich doch nicht gucken, selbst wenn wir wenig Fehler oder gar keine Fehler gemacht haben. Was alle Verräter gemeinsam haben und insbesondere Kronzeugen, dass sie halt auf Kosten anderer ihren Arsch in Sicherheit bringen. Und wie dabei die einzelne Motivation aussieht, ist oft nicht herauszukriegen. Die Bullen versuchen, die egoistischen Motive der Kronzeugen für die Öffentlichkeit zu vertuschen. Die Bullen wollen den Verrat, aber wie wir alle wissen, den Verräter mag niemand. Auch nicht die, die davon profitieren letztlich. Und deshalb muss der Öffentlichkeit ein Motiv verkauft werden, und Paul hat es ja eben nochmal so angeführt, worin sich die edlen Motive des Verrats widerspiegeln. Und diese Taktik der Bullen ist auch hier im Zusammenhang mit diesem Prozess aufgegangen, weil ich erinnere mich an so Diskussionen zum Anfang, dass unterstellt wurde, dass Tarek Müsli deshalb Aussagen gemacht hat, weil er mit der Ermordung Gerd Albatus nicht einverstanden war. Und es kam aus einer westdeutschen Stadt von Linken ein Papier dazu, die Verständnis für diese Motivation hatten und meinten, könnte es nicht doch so gewesen sein. Ich finde, es spielt bei allen Kronzeugen, das werde ich nachher nochmal darlegen, diese Motivation wurde in den Bullen, die Bullen haben die Motivation den Kronzeugen immer in den Mund gelegt. Ob es Hochstein war, ob es Roland war, alle hatten edle Motive, weil wir halt nicht mehr links waren. Sie wären nicht damit einverstanden gewesen, dass Leute erschossen werden und Linke erschießt niemand, und unter diesem Motto haben sie sich rausgezogen. Und ich finde es auch bei so einer Diskussion, ob diesen Motiven etwas dran ist, wenn die Kronzeugen auftreten, das wird auf jahrelange Erfahrung von Verrat und Kronzeugen etwas wegwischen. Und oft war es so, dass diese Verräter und Kronzeugen halt nicht nur Sätze von den Bullen in den Mund gelegt bekommen haben, sondern vom Verfassungsschutz, der sich zumindest hier in Berlin an fast allen Kronzeugen, die aufgetreten sind, beteiligt hat. Und es sogar teilweise so war, was den Herzog bei Jürgen Bordeaux nochmal sagen muss, dass er direkt für den Verfassungsschutz gearbeitet hatte, vorher schon, bevor er überhaupt Kontakt zur linken Szene aufgenommen hatte. Und gemeinsam haben auch alle Verräter und Kronzeugen, dass sie ihr gesamtes Wissen preisgeben. Auch das, was für uns in der Öffentlichkeit so erscheint, dass 3, 4 Namen, die im Gerichtssaal genannt werden, dann noch 2, 3, die gesucht werden, nicht das gesamte Wissen ist, was sie preisgegeben haben. Und was oft viel wichtiger gerade für den Verfassungsschutz ist und was zu berücksichtigen ist, und das trifft mit Sicherheit auch auf Tarek zu, das sind die langen Gespräche, wo er dann schildert, wer mit wem zusammen verkehrt, wo sich der Verfassungsschutz nicht nur ein Bild über Straftaten machen kann, sondern viel schlimmer über Kontakte der einzelnen Leute, wer wen kennt, und da einzelne Leute auch nochmal eingeschätzt werden. Das war auch eine Erfahrung, die wir immer mit diesen Leuten hatten. Schwierig ist es oft, an diesen Akten heranzukommen. Und gerade in Geheimdiensten geht es ja weniger um den Wahrheitsgehalt juristischer Aussagen. Sie haben viel mehr Interesse daran, politische und persönliche Kontakte und Probleme innerhalb der Gruppen kennenzulernen. Sie wollen ja halt wissen, wer erpressbar ist, wer ansprechbar ist. Und wir kennen es auch teilweise aus Stasi-Akten, die aufgetaucht sind, wo nochmal klar wurde, wie dort gesagt wird, der hat Probleme mit seiner Freundin, der hat Probleme mit dem und so, der Typ ist ansprechbar. Wir können jetzt sagen von Stasi-Akten, weil wir natürlich leider die vom Verfassungsschutz hier noch nicht eingesehen haben. Wir sind noch nicht so weit, dass wir die Zentralen einnehmen konnten. Staats- und Bundesanwälte haben in diesem Zusammenhang ein ganz anderes Problem. Sie stehen halt beim Prozess in der Öffentlichkeit und sie müssen alles öffentlich verkaufen und sie müssen die Glaubwürdigkeit ihrer Kronzeugen darstellen und auch verkaufen. Und sie hätten leichtes Spiel im Gerichtssaal, würde das wirkliche Wissen der Kronzeugen einen hohen Grad an Wahrheit haben oder den Tatsachen entsprechen. Aber in den politischen Prozessen in der BRD waren alle Kronzeugen präpariert und verwickelten sich auch in Widersprüchen, die teilweise von den Gerichten entweder ignoriert wurden oder, aber ich nachher nochmal sagen würde, in anderen Prozessen verlief es dann etwas günstiger, weil die Angeklagten taktisch besser vorgegangen sind oder weil auch die Richter halt nicht mitspielen wollten. Also in vielen Prozessen war es nicht der böse Wille der Kronzeugen, so etwas Falsches unbedingt zu behaupten, sondern es war halt der Ehrgeiz der Bundesanwälte, die schwache Beweislagen, die in fast allen Prozessen vorhanden war, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen in der Anfangszeit, zu verbessern. Und ein Beispiel ist natürlich, dass Kronzeugen, was hier auch schon geschildert wurde, immer wieder Akteneinsicht bekommen haben, bevor überhaupt die Angeklagten und die Rechtsanwälte Akteneinsicht hatten, konnten sie diese Akten auswendig lernen. Sie wurden an Tatorte geführt, um sich die einzuprägen. Tatorte, die sie vorher nie gesehen hatten. Und wer glaubt, dass es ein Zufall ist, dass sie sowas machen, der irrt. Denn es gibt in der Kriminalgeschichte viele Fälle, wo Unschuldige sich selbst der Tat beschuldigt haben. Und zwar, weil sie von den Bullen mit Akten gefüttert wurden, weil ihnen sie an Tatorte geführt wurden, wo sie vorher in ihrem Leben nie waren. Und diese Leute haben dann beim Richter ausgesagt, dass sie das und das gemacht haben, dass sie Gegenstände dort und dort hingelegt haben und dass der Tatort so und so aussieht. Und sie haben bei Lokalterminen alles original wiedererkannt, haben im Gerichtssaal dann oft ihre Aussagen widerrufen. Aber der Richter sagte dann, ja, aber Sie haben doch 100, Sie können ja nur, Sie müssen ja der Täter sein, Sie müssen doch wissen, wie kommen Sie dazu, dass das und das da lag. Und es gibt inzwischen psychiatrische Untersuchungen, dass man Leute, die in Isolation sind, in Haft, wenn man ihnen bestimmte Sachen einredet, ohne dass sie jemals damit was zu tun hatten, dass sie diese Sachen einwandfrei wiedererkennen und sich selbst beschuldigen und Tatsache zeitweilig glauben, dass sie das wirklich gemacht haben. Und so ähnlich funktioniert halt auch die Hirnwäsche bei den Kronzeugen.